Das ist der Elektroautomobil-Podcast.
Dieses Mal mit Markus Zacher. Diese Episode wird unterstützt von Mennekes.
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nehmen auch die Schwankungen im Stromnetz zu. Mal gibt es Überschüsse, mal müssen teurere konventionelle Kraftwerke einspringen, um die Stromversorgung sicherzustellen. Die Endkunden merken davon normalerweise gar nichts, was allerdings auch dazu führt, dass die Kunden auch dann viel Strom verbrauchen, wenn das weder gut für das Stromnetz noch gut für die Stromkosten wäre. Bei den üblichen statischen Tarifen tragen daher dann auch die Stromanbieter ein gewisses Risiko und müssen halt dieses in den Tarif mit einpreisen, was sie entsprechend teuer machen kann. Mit flexiblen Stromtarifen wiederum, die in vielen Ländern Europas schon sehr gängig sind, können die Stromversorger wiederum auf die schwankenden Strompreise besser reagieren und gegebenenfalls profitiert davon dann auch der Endkunde. Was das alles zur Folge hat, weshalb flexible Stromtarife immer wichtiger werden und welche Auswirkungen sich da für den Energiemarkt ergeben, darüber spreche ich heute mit dem Deutschlandchef von Octopus Energy, Bastian Geroll. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Bastian.
Hallo, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, Bastian, wie immer zum Beginn machen wir eine kleine Vorstellungsrunde und vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, was so dein Job ist, was du für einen Hintergrund hast und vielleicht auch ein paar Worte zu Octopus Energy zu verlieren, denn ich glaube, noch nicht allen ist euer Unternehmen ein Begriff.
Sehr gerne. Also, hi, ich bin Bastian. Ich bin der Geschäftsführer hier von Octopus Energy. Bisschen was zu meinem Werdegang. Ich komme so ein bisschen aus dem Marketing, ganz am Anfang meiner Karriere, dann sehr stark Fokus auf verschiedene Start-up-Themen gehabt, also wirklich buntes Potpourri. Dann würde ich sagen, sehr starken IT- und Tech-Fokus auch gehabt, Aufbau von Plattformen, E-Commerce-Themen gemacht. Und dann über verschiedene Stationen eben den Weg zu Octopus Energy gefunden. Hier habe ich anfangs auch erstmal die Marketing-Teams verantwortet und unsere Product- und Tech-Teams. Und vor einem Jahr wurde ich von unserem Global CEO und Founder Greg Jackson gebeten, hier das Business gesamt zu übernehmen. Genau, das ist ein bisschen zu mir, zu Octopus Energy. Was sind wir? Im Kern erstmal genau Anbieter für erneuerbare Energien, Strom, aber auch Gas. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Darüber hinaus sehen wir uns sehr stark als Technologieunternehmen. Wir haben quasi ein Schwesterunternehmen, das wir Kraken nennen, mit dem wir eine eigene Technologieplattform entwickelt haben, die spezifisch für einen Energieanbieter gebaut wurde, der sich im Bereich erneuerbarer Energien bewegt, der smarte und innovative Produkte auf den Markt bringen will. Und das ist auch, was wir hier machen. Wir haben klassische Stromtarife, wir haben smarte und dynamische Tarife, wo wir heute ein bisschen drüber reden wollen. Wir sind aber auch Business, das installiert Wärmepumpen und Smart Meter. Und in anderen Ländern installieren wir auch noch PV-Anlagen und Batterien. Also alles rum um CO2-neutrales Leben und Elektrifizierung im Endeffekt des Endverbrauchers.
Mhm. Jetzt hattest du gesagt, euer Gründer, der hat ja jetzt keinen sehr deutschen Namen gehabt. Ursprünglich kommt Octopus, glaube ich, auch nicht aus Deutschland, oder?
Genau, wir sind ursprünglich ein britisches Unternehmen. Octopus Energy ist vor, sind sogar schon über 8 Jahren in Großbritannien gegründet worden. Wirklich klassisches Start-up und hat sich innerhalb dieser Zeit aber zum größten Energieanbieter des Landes entwickelt. Und nicht nur das, also nicht nur Energieanbieter, auch da Installationsleistungen für Wärmepumpen, für Smart Meter. Wir sind einer der größten Smart Meter Installateure des Landes. Wir haben eine der größten EV-Leasing-Plattformen des Landes. Wir haben eine eigene Public-Charging-Netzwerk-Plattform, die wir betreiben. Also wir sind extrem umtriebig in dem Bereich. Wir sind auch mit einer anderen Schwestergesellschaft, die wir haben, Octopus Energy Generations, einer der größten Investoren in erneuerbare Wind- und Solaranlagen in ganz Europa. Also aus einem sehr kleinen Keim kommend mit diesem Fokus erneuerbare Energie, Technologisierung des Energiemarktes zu einem der größten Player oder zum größten Player in Großbritannien gewachsen und in der Zwischenzeit auch sehr stark internationalisiert. Octopus gibt es in 27 Ländern weltweit. In fast allen europäischen Kernmärkten sind wir als Energieanbieter unterwegs. Und hier in Deutschland sind wir seit 4 Jahren am Markt und haben jetzt über 500.000 Kunden, die wir mit Strom oder Gas beliefern dürfen.
Mhm. Alles klar, also ein Riesenportfolio in der kurzen Zeit eigentlich aufgebaut, eine beeindruckende Entwicklung. Wenn wir uns jetzt mal auf den deutschen Markt bewegen, wo wir ja auch Richtung Wärmepumpe und auch Smart Meter und so weiter noch, ich sag mal, einen gewissen Aufholbedarf haben und uns da auch mal das Thema flexiblen Stromtarif anschauen. Ich habe das versucht in der Einleitung ja so ein bisschen zu erläutern. Was siehst du denn eigentlich für Gründe, warum man als Kunde zum flexiblen Stromtarif wechseln sollte, statt sich das eigentlich bequem zu machen und zu sagen, naja, ich suche mir halt einen aus, zahle dann meine 30, 35 Cent die Kilowattstunde und dann muss ich mir aber auch keine Gedanken mehr drüber machen, wann ich jetzt das Licht ein- und ausschalte oder wann ich den Herd anmache.
Das ist sehr gut. Ich fand deine Einladung auch spannend. Da würde ich auch gleich nochmal zurückzukommen. Ich glaube, im Kern würde ich sogar sagen, Ziel ist es gar nicht, dass ein Verbraucher sich einen flexiblen oder einen dynamischen Stromvertrag aussuchen sollte, sondern im Kern geht es vielmehr darum, wie verändert sich denn der Strommarkt? Der Strommarkt der Vergangenheit sah so aus, dass wir im Endeffekt Boxen aufeinander gestapelt haben, wenn der Stromverbrauch hochging. Da sitzen Menschen in irgendwelchen Schaltzentralen und man hat so diesen üblichen Tagesablauf, wenn dann das Standardlastprofil. Die Leute sind in der Früh wach, da braucht man ein bisschen mehr Strom in der Küche, wenn der Kaffee gekocht wird, dann gehen alle in die Arbeit, dann sinkt der Energiebedarf sehr stark hinunter und wenn dann mit Feierabend die Leute nach Hause kommen, steigt natürlich zu Hause gerade zu dieser Jahreszeit kontinuierlich der Energiebedarf. Lichter werden angemacht, die erste Box muss angeschalten werden, großes Gaskraftwerk geht an. Dann fangen alle an zu kochen, nächste Box muss angeschalten werden, nächstes Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk und so weiter werden diese Boxen gestapelt, bis abends irgendwann die Leute anfangen ins Bett zu gehen, die Elektrogeräte wieder auszuschalten. Dann fährt man diese Boxen alle wieder hinunter, bis alle schlafen. So haben wir jahrzehntelang oder jahrhundertelang so ein bisschen unseren Strom benutzt. Jetzt wollen wir aber weg von diesen ganzen Gas- und Kohlekraftwerken, die wir da draußen haben, die für die Klimakrise mit zentral verantwortlich sind und die gerade in Bezug auf Gas auch teilweise extrem teure Energieträgerkosten mit sich bringen. Gerade wenn der Energieträger hier nicht aus Deutschland kommt und wir von irgendjemand anders abhängig sind. Und jetzt fokussieren wir uns stärker auf Wind- und Solaranlagen. Das Thema mit Wind und Solar ist: Strom aus erneuerbaren Quellen ist der günstigste Strom, den wir jemals hatten und der wird jedes Jahr noch günstiger. Es ist nicht unüblich, dass wir so viel Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, dass der Strom 0 Euro oder sogar negative Marktpreise aufruft. Jetzt ist der aber nicht so planbar. Ich kann ein Windkraftwerk eben nicht hochfahren, wenn ich es gerade ein bisschen mehr brauche und Solar, sondern ich muss mich stärker dem Rhythmus anpassen. Also die Flexibilität, die Erzeugung hat, die muss ich, damit ich sie wirklich nutzen kann, auch im Verbrauch quasi widerspiegeln oder benutzen. Also wenn der Strom extrem günstig ist, sollten wir extrem viel Strom verbrauchen. Wenn der Strom teurer ist, sollten wir eben unseren Verbrauch zurückfahren, soweit möglich. Wenn wir diese Anpassung schaffen, dann schaffen wir es, extreme Kostenersparnisse sowohl für das Stromnetz und auch für die Erzeugung zu hebeln, aber insbesondere auch für den Verbraucher. Und das ist so ein bisschen der Punkt, zurück zu deiner Einleitung. Ich würde gar nicht sagen, dass die Energieanbieter unbedingt große Risiken einpreisen müssen in ihr Portfolio, wenn man bei quasi konventioneller Energienetzwerken bleibt, sondern vielmehr, wir haben erhebliche Ersparnisse, die wir freischalten können, wenn wir es schaffen, diesen Rhythmus der Erneuerbaren wirklich umzusetzen zum Endverbraucher. Und jetzt kommen hier an der Stelle diese flexiblen Tarife rein, wo man sagt, wenn ich einen Tarif habe, der quasi eben besonders günstig ist, wenn ich viel erneuerbare Energien habe und teurer wird, wenn ich sehr wenige habe und ich schaffe, das quasi direkt an den Verbraucher weiterzugeben, dann kann ich da relativ große Ersparnisse eben 1:1 weiterreichen und muss die nicht irgendwie anders reinbepreisen, beziehungsweise ich muss als Verbraucher, ich sitze nicht immer da und sage, naja, es sind 35 Cent, egal wie viel ich verbrauche, wo man da auch sagen muss, egal wie viel ist, natürlich mehr Verbrauch kostet immer mehr als Strom sparen, aber ich kann in Zeiten, wo ich negative Strompreise habe, dann kann ich mein Auto aufladen und bekomme am Ende sogar vielleicht noch Geld von meinem Energieanbieter zurück.
Also ist eigentlich eine andere Richtung. Ich muss mich nicht dem untergeben, sondern ich schalte eben das Potenzial frei, weiter meine Stromkosten zu reduzieren. Jetzt habe ich aber allerdings ja auch Tage oder Stunden, bei denen die Strompreise an der Börse ja förmlich explodieren, also wo es richtig teuer wird. Was mache ich denn, wenn ich jetzt keine Lust habe, dann zu sagen, na jetzt will ich aber gerade die Waschmaschine anschalten und kochen und das wird ja jetzt richtig teuer für mich?
Ja, ist ein gutes Beispiel. Wir haben gerade aktuell, jetzt ist Herbst, haben wir immer wieder so Phasen, wo, und es gibt es meistens, muss man auch ehrlich sein, das ist einmal im Jahr, wo wir so eine Dunkel- und eine Windflaute gleichzeitig haben, wo dann die Strompreise nach oben schießen, manchmal auch nur für ein paar Stunden, manchmal für ein, zwei Tage. Ja, da sind vergleichbar die Stromkosten sehr teuer. Wenn ich das aber aufs Jahr verteilt mir anschaue, habe ich viel mehr Phasen, wo Strom erheblich günstiger ist als sonst, durch die hohe Produktion von Solar zum Beispiel über die Sommermonate hin und auch Wind in den anderen Monaten, dass sich das mehr als nur ausgleicht. Also über das Jahr gerechnet natürlich wieder positiv für den Kunden ist. Und ob ich jetzt diese Waschmaschine oder irgendwas bei gewissen Zeiten, sagen wir mal, die Waschmaschine lasse ich laufen, wenn es besonders teuer ist. Ja, das tut gefühlt weh, aber wir reden hier auch nicht von Hunderten von Euro, sondern von erhöhten Centbeträgen. Im Gegensatz, und da kommen wir, glaube ich, ja später noch hinzu, wenn ich jetzt natürlich sage, in diesen Phasen, wo ich extrem teuren Strom habe, würde ich jetzt mein E-Auto laden oder eine Batterie voll machen. Das wäre natürlich extrem teuer. Hier sind wir aber wieder bei dem, was ich gesagt habe, wir müssen uns anpassen. Ja, ich nutze immer nur die Zeiten im Idealfall, wo es sehr günstig ist, und wenn es teuer ist, versuche ich eben den Verbrauch zu vermeiden.
Werbung. Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron for You von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron for You alles, was du für dein individuelles Laderlebnis daheim brauchst. Auf mennekes4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran, auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf mennekes4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist, und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Genau, jetzt hast du schon die Brücke geschlagen Richtung Elektroauto. Wir sind ja auch ein E-Mobility-Podcast. Von daher schließt sich ja hier auch die Frage an, welche Möglichkeiten gibt es denn da für Elektroautofahrer? Und ich glaube, jeder, der zu Hause sein Auto lädt und ein bisschen auf den Zählerstand guckt, der weiß auch, dass das E-Auto der größte Verbraucher normalerweise im Haus ist.
Absolut, ja.
Also welche Potenziale gibt es denn da, um da zu profitieren?
Genau, also wenn vielleicht so ein bisschen eine Relation zu schaffen für jemanden, der sich damit noch nicht so auskennt, ist, wenn man zum Standardhaushalt, ein Familienhaus, ein Elektrofahrzeug hinzufügt, verdoppelt man ungefähr den Stromverbrauch. Also das ist schon erheblich, ja, das ist für den Verbrauch zu Hause erheblich, aber, und das wird danach auch nochmal interessant, natürlich auch fürs Stromnetz, da steht plötzlich quasi ein zweites Haus an diesem Stromnetz angeschaltet, das zu gewissen Zeiten extrem viel Strom zieht. Was man jetzt nicht vergessen darf, ja, das ist der größte Abnehmer von Strom, dafür muss ich nicht mehr tanken gehen. Ja, also ich tausche ja auch eine andere Kosten dagegen. Aber jetzt wird es genau, da wird es besonders spannend bei so großen, wenn dann das flexible Lasten, also eben diese großen Batterien, die ich zu verschiedenen Zeiten laden kann. Und wenn ich mir da halt eine Optimierung heraussuche, dann kann ich eben eher Sparpotenziale heben und generiere nicht so viel Kosten wie sonst. Und da gibt es jetzt so verschiedene Philosophien oder verschiedene Ansätze. Ganz grundsätzlich, das, was ich eingangs schon erklärt habe, ist eben zu sagen, naja, ich habe jetzt ein Elektroauto, jetzt hole ich mir einen dynamischen Stromtarif, der mal günstig ist und mal teuer, und lade damit. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ja? So, ich kann, wenn ich die richtigen Zeiten erwische oder zu den positiven Zeiten lade, kann ich sehr viel sparen. Und wenn ich halt Zeiten habe, wo der Preis extrem hoch geht, dann muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, sonst zahle ich vielleicht ein bisschen drauf. Overall wieder, die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass man mehr spart, als dass man drauf zahlt. Ganz konkret, wo wir aber sehen, dass diese Reise hingeht, ist tatsächlich gar nicht so sehr dahin zu sagen, man hat extrem flexible, dynamische Tarife und jetzt muss man irgendwie gucken, wie man damit klarkommt, sondern wir als Energieanbieter, insbesondere wir als Octopus Energy, sind in der Lage, durch unsere Technologieplattform Tarife zu bauen, die dieses Risiko oder diese Verantwortung eher zu uns ziehen und dem Kunden auf Kundenseite viel eher quasi eine Garantie überlässt, zu sagen, es gibt einen gewissen Kostenwert, den garantieren wir, und wir managen diese Komplexität und diese Flexibilisierung hinten raus. Du, lieber Kunde, musst dich damit nicht beschäftigen.
Okay, das heißt, ihr versucht so ein bisschen die Rolle zu übernehmen des Koordinators, dass ich halt nicht als Kunde dann da sitze und ich muss dann wie so Börsenkurse dauernd auf die App gucken und checken, oh, jetzt ist gerade günstig, jetzt renne ich schnell hoch und stecke das Auto an, sondern das ein bisschen ja zu automatisieren. Wie konkret läuft das denn dann ab oder welche Anforderungen habe ich denn da auch an mein heimisches Ladesystem?
Also das läuft dann ungefähr so ab wie folgt. Also bei uns heißt der Tarif Intelligent Octopus Go. Das ist quasi unser intelligenter Ladestromtarif. Und da ist es genauso. Der Elektroautofahrer kommt nach Hause und schließt sein EV an, seinen Wallcharger an. So, und ab dann übernehmen wir im Endeffekt alles, was der Kunde noch macht, ist in seiner App zu sagen, wann perspektivisch das Auto wieder gebraucht wird und ungefähr welcher Ladestand gewünscht ist. Ja? Und wir stellen fest, das ist in den meisten Fällen, also mindestens mal 24, aber oft auch 48 Stunden in der Zukunft. Weil, es ist leider die Realität, die meisten unserer Autos stehen eigentlich nur in der Gegend rum, anstatt dass sie wirklich täglich gefahren werden. Das ist aber sehr positiv in diesem Fall, weil das gibt uns eben eine Zeitspanne, in der wir sagen können, wir haben jetzt 48 Stunden oder sogar 72 Stunden, in denen wir das Laden jetzt optimieren. Und wir gehen hin und schauen uns natürlich an, wie ist der Preis am Markt. Wenn der Preis besonders günstig ist, ist das schon mal ein Indikator, wann man laden kann und sollte. Wenn das aber, und das ist bei vielen anderen Anbietern der Fall, wenn das der ausschließliche Indikator ist, habe ich ein Folgeproblem. A, wenn jetzt natürlich alle Elektroautos zu diesem Zeitpunkt laden, Preis ist günstig, alle Elektroautos laden, heißt das A, der Preis schießt in die Höhe und B, das Netz ist wahrscheinlich sehr schnell überlastet. Also gehen wir auch hin und sagen, wir berücksichtigen auch, wie ausgelastet ist das Netz, wie viel erneuerbare Energie ist aktuell verfügbar. Wir schauen uns aber auch Prognosedaten an und sagen, okay, wie sieht denn die Wetterentwicklung aus? Ja? Habe ich in diesem 48-Stunden-Zeitfenster zum Beispiel ganz am Anfang oder am Ende weiß ich, da habe ich eine Sturmfront, die durchzieht. Ja? Erhebliche Produktion aus Windenergie. Dann lade ich natürlich stärker in der Phase als später oder früher. Und dadurch entstellen wir für jedes Auto individuell ein Ladeprofil. Und das unterscheidet sich dann von dem des Nachbarn und dem des Nächsten und dem der anderen Autos in der Stadt. Und dadurch schaffe ich sowohl für alle Autos immer noch am günstigsten zu laden nach verschiedenen Kriterien, schaffe es aber auch gegenüber dem Netz eine Ausbalancierung zu schaffen, weil nicht alle Autos gleichzeitig jetzt ihren Ladevorgang starten. Und das heißt, wir schaffen sowohl das Netz zu stabilisieren, also sprich, wir werden nicht mehr oder überteuerte Infrastrukturinvestitionen brauchen, als wir vielleicht eh brauchen. Auf der anderen Seite schaffen wir es immer dann besonders, den Strom abzunehmen, wenn besonders viel grüner Strom da ist und in anderen Phasen das auszugleichen. Das nimmt ein bisschen die Steuerung und auf der einen Seite die Verantwortung, aber auch die Steuerungsmöglichkeit dem Kunden weg. Weil wir sagen, okay, in den nächsten 48 Stunden entscheiden wir, wann das geladen wird. Ja, das mag mal hier eine Stunde sein, da zwei Stunden, dann am Ende die restliche Zeit, bis es voll ist zur gewünschten Menge. Dafür im Gegenteil garantieren wir den Kunden aber extrem günstigen Ladestrom. Das ist aktuell bei uns so zwischen 15 bis 20 Cent die Kilowattstunde. Ist ein bisschen abhängig je nach Grundpreis und Netzbetreiberkosten, wo man in Deutschland lebt. Aber das ist mit der günstigste Ladestrom, den es aktuell in Deutschland gibt. Es ist damit möglich, für 4 Euro fährt man dann 100 Kilometer weit, wenn man mit unserem iOGO lädt. Es gibt immer die Möglichkeit für einen Kunden, der sagt, oh, nee, ich muss jetzt doch schnell los. Ja, ist noch was dazwischen gekommen, dann haben wir einen Boost-Button, dann lädt man halt sofort zum Maximum. Das macht man dann so einfach zu den Strompreisen, die man aktuell mit seinem Standardstromtarif hat.
Und brauche ich dafür bestimmte Wallbox oder ein bestimmtes Fahrzeug oder was sind da die Randbedingungen oder klappt das mit allen E-Autos, die es so gibt?
Genau, es klappt noch nicht mit allen E-Autos. Wir haben eine Liste mit Herstellern, wo das klappt. Die erweitern wir aber kontinuierlich. Wir müssen mit dem Auto sprechen können, wir müssen diese Steuerung übernehmen können. Man braucht natürlich eine Wallbox. Und man braucht einen Smart Meter. Wenn man noch keins hat, kriegt man eins von uns. Warum ist das wichtig? Das Smart Meter im Endeffekt, ist ein intelligenter Stromzähler, kann kommunizieren, wie viel Strom zu gewissen Zeitpunkten wirklich verbraucht wird. Und das brauchen wir zur Abrechnung. Ja, ich muss wissen, dass wenn wir das Auto jetzt in diesem Zeitfenster, in dem wir es laden, wie viel kostet dann der Strompreis? Und um diese Abrechnung zu machen, brauchen wir einen Smart Meter. Das ist so leider in Deutschland, wo wir noch nicht so viele Smart Meter haben, so ein bisschen die größte Herausforderung. Genau, und das Auto muss einer der Hersteller sein, die wir supporten. Das wird aber, wenn man auf unserer Website ist und sich darüber informiert, ist relativ schnell klar, welche Autos das sind. Für alle anderen haben wir ein Produkt, das ist ein bisschen weniger smart, aber da haben wir eine Lösung, das ist einfach unser Octopus Go Ladetarif. Da haben wir nachts ein besonderes günstiges Zeitfenster, in dem das Auto dann immer in dieser Zeitphase quasi vorprogrammiert oder automatisch geladen wird. Aber das passt sich dann halt nicht so ganz diesen Gegebenheiten an. Aber wir haben auch für die Autos, die noch nicht quasi supported sind, auch eine Lösung.
Dieses Zeitfenster ist dann nachts variabel oder ist das immer genau zur selben Zeit?
Dieses Zeitfenster nachts ist immer zur selben Zeit, also für diesen einfacheren Ladestromtarif. Genau, bei dem anderen finden die Ladevorgänge auch meistens in der Nachtphase statt, weil oft ist das die Zeitphase mit dem am meisten verfügbaren erneuerbaren Strom, der nicht anderweitig gebraucht wird. Es kann aber auch durchaus zu anderen Zeitpunkten tagsüber sein. Also gerade wenn wir zum Beispiel Solar mittags besonders viel haben, kann auch sein, dass da die Ladevorgänge stattfinden. Hm.
Ja, da denkt man ja immer oft nachts, ja, da scheint ja die Sonne nicht. Das heißt, da gibt es gar keinen erneuerbaren Strom. Aber wenn man sich natürlich ein bisschen auch mal die Statistiken anguckt, dann sieht man, dass der Windstrom ja der Haupttreiber ist bei den Erneuerbaren. Und dann gibt es ja auch noch, keine Ahnung, vielleicht Biogas oder sowas. Und der steht natürlich auch nachts zur Verfügung. Und da laufen halt dann auch viele Produktionsbänder und Fabriken nicht. Das heißt, da hat man schnell entsprechende Überschüsse.
Ganz genau.
Das Thema Smart Meter hattest du auch schon angerissen. Das ist ja in Deutschland wirklich ein Problem, weil ja da auch so ein bisschen die Netzbetreiber, ja, ich will mal fast sagen, so eine Gatekeeper-Funktion haben. Also sie können mehr oder weniger entscheiden, wer das Smart Meter bekommt. Du hast gesagt, ihr kümmert euch darum, dass man dann eins erhält. Wie ist da so die Vorlaufzeit und kommt dann zusätzliche Kosten auf den Kunden zu?
Genau, also vielleicht kann man es vorneweg sagen, es ist wirklich ein bisschen ein Trauerspiel. Wir sind absolutes Schlusslicht in Deutschland, was Smart Meter Rollout angeht in Europa. Unsere Nachbarländer haben teilweise 60, 80, 90 oder 100% Abdeckung. Das heißt, jeder Haushalt hat im Endeffekt einen Smart Meter. Hier in Deutschland sind wir bei, wenn man wirklich versucht, alles mitzuzählen, kommen wir so auf 2% hoch. Ja? Mhm. Und wir versuchen uns schon seit 10 Jahren an so einem Rollout. Ja? Man muss dazu sagen, die noch oder jetzt gerade nicht mehr existierende Regierung hat da viel getan. Da wurden echt viele Schritte eingeleitet. Seitdem ist es auch überhaupt erst sinnvoll und möglich, da weiterzudenken. Aber wir stehen halt leider noch ganz am Anfang. Was heißt es jetzt konkret für diese Produkte? Es ist im Endeffekt so, wir haben aufgrund dieses Missstandes hat Octopus Energy selbst entschlossen, wettbewerblicher Messstellenbetreiber zu werden. Das heißt, wir selbst können Smart Meter installieren und betreiben und managen. Das heißt, für jeden Kunden, der bei uns eine dieser Tarife bezieht, installieren wir kostenlos einen Smart Meter mit dazu. Die einzigsten Kosten, die auf den Kunden zukommen, sind die Zählergebühren, die man eh schon bezahlt. Also man zahlt auch für seinen bestehenden Zählergebühren. Man zahlt dann auch die für das Smart Meter. Die sind aktuell nur marginal teurer, wenn überhaupt 10 Euro. Alle anderen Kosten übernehmen wir. Was die Vorlaufzeiten angeht, das ist auch wieder so eine Sache. Ich würde immer gerne sagen, wir schaffen es in einer Woche zu installieren. Und das schaffen wir auch rein von der Installationszeit. Leider sind Anmeldefristen und eben genau Kommunikationsfristen mit den bestehenden Betreibern teilweise sehr langwierig. Hier wird dann oft sehr viel Bürokratie gespielt, sehr stark auf die Bremse getreten. Und da kann es leider passieren, dass es 3 bis teilweise sogar 6 Monate dauert, bis wir das freigeschalten bekommen oder überhaupt die Installationsgenehmigung bekommen. Das ist sehr schade. Wir machen da auch viel. Wir reden da auch viel mit der Politik, mit der Bundesnetzagentur drüber. Und da wird sich auch in Zukunft immer mehr tun. Wir gehen in der Zwischenzeit so weit, dass wir sagen, naja, da kann der Kunde ja nichts dafür, dass die Energielandschaft so ist, wie sie ist. Wir haben so eine Art Zwischenprodukt, wo wir schon einige der potenziellen Ersparnisse, die über unseren Intelligent Octopus Go entstehen werden, schon vorher bei einem Standardtarif an den Kunden weitergeben, damit man da nicht eben jetzt dann 6 Monate quasi da sitzt und hätte schon sparen können, beziehungsweise sein neues Elektroauto nicht laden kann oder nicht kostengünstig laden kann, weil immer noch kein Smart Meter verbaut ist.
Okay, also da hängt ja auch einfach ein bisschen ja an diesen verpassten Chancen, das rechtzeitig mal in die Wege zu leiten. Ich glaube, ab nächsten Jahr wird es aber auch ein bisschen einfacher, einen Smart Meter zu bekommen. Da sinkt zumindest die Schwelle dafür, wann das verpflichtend installiert wird. Aber da fallen eben auch noch nicht alle Haushalte dann drunter. Hm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen schon in die Zukunft gucken und vielleicht gar nicht mal in die so ferne Zukunft, dann zeigt sich ja so langsam, dass das Thema bidirektionales Laden immer wichtiger wird. Wenn man es ein bisschen beobachtet, sieht man, es geht jetzt so in Frankreich langsam los, vielleicht auch die Niederlande, vielleicht auch UK. Deutschland tut sich mal wieder schwer mit der Regulierung und der Zulassung. Aber ja, habt ihr das Thema auch schon auf dem Schirm? Plant ihr da auch spezielle Produkte? Weil dann habe ich natürlich ja noch die Möglichkeit, ja, mein Auto als zusätzlichen Puffer einzubinden. Und da öffnen sich ja noch mal ganz andere Möglichkeiten.
Also bidirektionales Laden beziehungsweise auch Heimbatterien, die zusätzlich genutzt werden können, um das Netz zu stabilisieren bzw. einzuspeisen, sind absoluter Gamechanger für die neue Energiewelt oder die Energierevolution, die wir anstreben. Im Endeffekt, also wie schon gesagt, ich habe mit so einem Elektroauto ungefähr den Verbrauch von einem Haus. Das heißt, ich habe auch eine Batterie, die so ein Haus im Endeffekt unterstützen kann bzw. die Energie ans Netz zurückgeben kann. Und wenn wir jetzt einfach nur mal überlegen, was ich vorher gesagt habe, also wir haben Phasen eben, wo besonders günstig, besonders teuer, wenn ich jetzt hingehe und mein Auto, das ist geladen in besonders günstigen Zeiten und in Zeiten, wo wenig erneuerbare oder nicht ausreichend Strom im Netz ist, kann ich jetzt dieses Auto entladen. Also zu den teuren Stromphasen verkaufe ich den Strom, der in meinem Elektroauto gespeichert ist und verdiene mir was dazu. Also mehr als nur zahlt sich nachher der Stromverbrauch dieses Elektroautos selbst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Und nicht nur das, dass das für den Verbraucher extrem attraktiv werden wird. Es ist auch so, dass das kernrelevant ist nachher für unser Energienetz, dass wir eben diese Phasen ausgleichen können. Weil was extrem teuer wird in der Zukunft ist, wenn wir sagen, wir haben sehr viel Wind und Solar, die uns flexibel extrem günstigen Strom zu gewissen Zeiten bringt, aber immer in den Phasen, wo die nicht viel produzieren, müssten wir jetzt ein Gaskraftwerk hinzuschalten. Das ist extrem teuer. So ein Kraftwerk, die würden ja dann überall rumstehen, damit die dann für gewisse Zeiten hochgefahren werden. Das kostet wirklich erheblich viel Geld und ist zusätzlich extrem schlecht für die Umwelt. Jetzt wäre es natürlich super, wenn wir einfach Batterien haben, wo wir diesen grünen Strom dann heranziehen, wenn wir ihn extra brauchen im Netz. Und wir von Octopus, das ist ein Thema, wo wir uns extrem dahinter geklemmt haben. Wir haben auch tatsächlich in Großbritannien haben wir schon unsere ersten Vehicle-to-Grid-Autos, wo es möglich ist, eben von der Batterie wieder zu entladen ins Netz und dabei was zu verdienen. Und wir sind auch dabei, hier in Deutschland erste Tests zu machen und Trial-Setups. Wie du schon gesagt hast, es ist extrem komplex hier. Wir haben hier einige Hürden, die wir erstmal umgehen müssen, bevor das wirklich attraktiv wird hier. Aber es geht eigentlich kein Weg drumherum. Ja, wir werden über die nächsten Jahre sehen, wie Elektroautos wirklich im großen Stil hier auftauchen werden. Also wir befinden uns da wirklich ganz unten von so einem exponentiellen Wachstum. Und diese Batterien und diese Kapazitäten nicht zu nutzen, das wäre schlichthin sträflich. Wir haben, nur um so einen Vergleich zu geben, auch in Großbritannien sind wir mit unserem Vehicle-to-Grid-Ansatz auch noch, es ist alles sehr jung, auch europaweit gibt es da noch nicht so viel, aber wir sind aktuell verwaltet Octopus Energy in Großbritannien schon ungefähr, nee, sogar über 300.000 flexible Assets. Also es sind heute schon Elektroautos, Chargepoint, Batterien, Wärmepumpen. Und die nutzen wir zur Flexibilisierung, also wie vorher schon gesagt hat, zu den Zeiten, wo es besonders viel Strom gibt, nutzen wir mehr davon und wo es besonders wenig gibt, weniger mit diesen Einheiten. Und wir schaffen es damit schon 1,4 Gigawatt zu shiften, also zu benutzen oder vom Netz zu nehmen oder nicht zu nehmen. Und das entspricht, 1,4 Gigawatt entspricht einem Atomkraftwerk. Das ist heute schon möglich und da geht es nur um diese flexible Nutzung, also wann nutze ich es und wann es nicht, da geht es noch gar nicht, diese Möglichkeit überhaupt, die Energie zurückzugeben ans Netz aus diesen Batterien zum Teil. Das heißt, wir sehen jetzt schon, nur die Flexibilisierung hat einen Atomkraftwerk großen Impact. Sobald wir anfangen können, jetzt wirklich auch noch einzuspeisen, wie gesagt, absoluter Gamechanger. Mhm.
Aber da gibt es da so eine ganz grobe Prognose oder vielleicht ist auch wirklich ein Blick in die Glaskugel bei den Prozessen und den Zeitdauern, die das dann alles so braucht. Wann man als ganz normaler Kunde bei euch einen Ladetarif abschließen kann, bei dem man dann ja vom bidirektionalen Laden profitiert?
Okay. Es ist wirklich Glaskugel. Ein Punkt, der oft zitiert wird, ist, ja, viele von den Autos sind ja technologisch noch gar nicht in der Lage. Also viele sind wirklich nur für eindirektionales Laden gemacht. Aber die Hersteller rüsten hier wirklich schnell nach und neue Generationen von Elektroautos haben fast alle diese Kapazität und diese Möglichkeit. Was viel schwieriger wird, quasi abzuschätzen, ist so ein bisschen, sind die Rahmenbedingungen, die wir am Markt haben. Der erste Punkt ist schon mal, die Besteuerung ist aktuell sehr unattraktiv auf dem Thema und die Umlagen. Es ist so, dass im Endeffekt, ja, die zerstören einfach den Business Case, weil aktuell ist es so, ist für jede Kilowattstunde Strom, die ich einspeise oder die ich beziehe, beziehungsweise die ich dann wieder einspeise, kommt jedes Mal eine Besteuerung drauf. Ja. Dann wird es natürlich, also das sind einfach viel zu viel Steuern auf das, was ich potenziell an Gewinn herausziehen könnte. Das nächste ist, was wir hier in Deutschland haben, ist das Ausschließlichkeitsprinzip. Das heißt, dass ich entweder, also wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe und erneuerbaren Strom generiere und jetzt aber noch zusätzlich eine Batterie habe, die darf nicht auch mal Netzstrom beziehen, um ihn dann wieder einzuspeisen, weil dann ist quasi nicht mehr ganz sichergestellt, dass der Strom, den ich einspeise, wirklich nur erneuerbarer Strom ist. Und damit verliere ich dann die Solaranlagenförderung, und zwar fürs ganze Jahr, auch wenn ich das nur einmal gemacht habe. Und es ist für viele Verbraucher dann halt eigentlich auch sofort wieder No-Go. Also auch da bräuchten wir eine ganz andere Herangehensweise. Wie kriegen wir das quasi gemessen? Das war wieder beim Smart Meter. Welche Messkonzepte? Wie kann ich sagen, welche Stromeinheit ist quasi selbst generiert? Welche Stromeinheit ist vom Netz zu welchem Zeitpunkt zugeholt? Das ist kompliziert. Aber auch hier wieder haben wir in Deutschland schon eine extrem Überbürokratisierung des Marktes. Ein Punkt, den wir schon angesprochen haben, leider fehlende Smart Meter, ja, so, das ist an sich ein Thema, aber das kriegt man in dem Setup ja auch noch am ehesten gelöst. Und dann haben wir tatsächlich den Punkt, diese Fragmentierung der Netzbetreiberlandschaft. Also wir haben hier fast über 900 Netzbetreiber und Stadtwerke, die in ihren Systemen aktuell überhaupt nicht in der Lage sind, so eine Vehicle-to-Grid, also so eine bidirektionale Ladelogik abzubilden. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, bei dem ich sehr leidenschaftlich werde, ist so, wir haben hier einfach eine Landschaft von Anbietern, die teilweise auf Technologien sitzt und Systemen sitzt, die 30 Jahre alt sind, und wir uns dann wundern, dass wir quasi die Energiewende nicht schaffen. Ja? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen als Technologieunternehmen, so, wir müssen das alles von Grund auf neu denken. Wir können nicht hingehen und dieses alte Stromsystem, das ich am Anfang erklärt habe mit diesen Boxen, versuchen irgendwie auf die neue Realität des Strommarktes umzumünzen. Wir müssen einfach ein komplett neues System bauen, damit wir die ganzen Altlasten verlieren. So, das sind die ganzen Herausforderungen. Zurück zu deiner Kernfrage, wann können Kunden das erste Mal davon profitieren? Ich hoffe, das ist vielleicht auch noch ein bisschen Glaskugel, aber ich hoffe tatsächlich, dass wir im nächsten Jahr, vielleicht sogar Anfang des Jahres in der Lage sind, mal die ersten Testruns auch hier in Deutschland zu machen mit einem Kundensubset, vielleicht in einer gewissen Region von einem Netzbetreiber, die Themen auch schon viel offener stehen, um mal zu zeigen, was ist denn möglich. Wir sind als Anbieter auch oft in der Lage zu sagen, naja, wir simulieren mal Sachen, die vielleicht jetzt noch nicht, also wir nehmen die Steuern mal alle auf eigene Kappe und übergeben die Ersparnis mal alle an den Verbraucher, um wirklich auch nicht nur zu sehen, wie kommt das an, wie funktioniert es, sondern um dann auch zu den Politikern und zu den Regularien zu gehen und zu sagen, so sieht die Zukunft aus, so ist ein realistischer Use Case, die Leute finden es großartig, hier sind 4 oder 5 Stellschrauben, wo wir halt noch dran arbeiten müssen am Markt, und dann können wir sowas anfangen, vielleicht flächendeckend auszurollen. Also mit so Pionier- oder Leuchtturmprojekten können vielleicht einige Kunden nächstes Jahr schon mitmachen bei uns.
Okay, das heißt aber, ein bisschen wird es auf jeden Fall noch dauern. Du hast ja noch einige Punkte hier oder Aspekte genannt, die dem aktuell noch im Weg stehen. Wenn man jetzt vielleicht mal über die Ländergrenzen guckt, wie ist es denn da teilweise gelöst? Weil es klingt ja jetzt so, als wenn das alles so gut wie unmöglich wäre, das umzudrehen. Aber in anderen Ländern scheint es ja trotzdem zu funktionieren oder zumindest eher die Möglichkeiten zu geben. Und jetzt gerade Frankreich oder Großbritannien sind ja jetzt auch keine kleinen Länder, wo man sagt, ja gut, klar, die machen einmal Schnipp und dann bauen die das um, sondern die haben ja auch eine gewisse Tradition dahinter.
Das ist richtig. Ich denke, viele von den Sachen, die ich gerade genannt habe, sind die großen Unterscheider. Das eine ist die Fragmentierung unserer Energieanbieter- und Netzbetreiberlandschaft, die sich fast in keinem anderen Land so widerspiegelt. Teilweise haben wir zentralistische Länder wie Frankreich, wo man 1 oder 2 große Betreiber hat. Und selbst in Großbritannien sind es, glaube ich, 6 oder 7, wenn überhaupt, ja, und die haben schon das Gefühl, dass sie viel dort haben und sich viel abstimmen müssen, aber das ist natürlich kein Vergleich mit 900, ja, nur um so einen Vergleich zu geben, also wir als wettbewerblicher Messstellenbetreiber, damit wir Smart Meter bei Kunden einbauen können, mussten mit 900 Netzbetreibern einzelne Verträge aushandeln, damit wir das machen können. Damit beschäftigt dann allein ein Team mal 1-2 Monate. Das haben andere Länder nicht. Da kommen die natürlich dann schneller ins Machen. Beziehungsweise eine Entscheidung gilt dann halt fürs ganze Land oder für große Regionen und nicht nur für irgendwelche Subregionen oder Bundesländer. Das ist so die eine Sache. Genau, was wir beim Smart Meter hatten wir schon. Diese Länder haben meistens schon einen extrem hohen Smart Meter Rollout. Frankreich über 90%, Großbritannien über 60% Rollout. Das heißt, da ist die Infrastruktur schon sofort verfügbar. Und allein auf dem Smart Meter kann man das nochmal gut zeigen. Wir haben das komplexeste Smart Meter oder die komplexeste Hardware und Zertifizierung, die man sich nur vorstellen kann für so ein Gerät in ganz Europa. Ich meine sogar weltweit. Und teilweise komplett unnötig. Also das ist ein Prozess, der macht es, auch der Installationsprozess, der macht es sehr, sehr schwierig und sehr kostenintensiv, wohingegen ich ja eigentlich nur ein Gerät habe, das mir eben viertelstündlich sagt, wie viel Strom jetzt gerade verbraucht wird. Also ein klassischer Stromzähler, der übers Internet mir den aktuellen Verbrauch verschickt. Mehr muss das Gerät nicht können. Es ist kein Hexenwerk. Und wir nennen es in der Zwischenzeit Smart Meter Light. So eins bräuchten wir auch in Deutschland, dann würden wir Rollouts viel schneller voranbringen. Und das spiegelt sich jetzt auch bei Vehicle to Grid und auch anderen Themen im Energiemarkt sehr schnell wieder. Extrem fragmentiert, extrem hohe Bürokratisierung, extrem komplexe Ansätze.
Ja, das unterstreicht dann nochmal, dass da auf jeden Fall noch viel zu tun ist und dass es wahrscheinlich doch noch ein bisschen brauchen wird, auch wenn ihr daran intensiv arbeitet. Und ich denke auch nicht nur ihr, also es gibt sicherlich auch eine breite Front an Unternehmen, die versucht, dieses Business freizuschalten. Die Potenziale, hast du genannt, sind ja gigantisch, wenn man eben sieht, dass man riesige Kraftwerke damit sich im Prinzip sparen kann, Backup-Kraftwerke zumindest mal reduzieren kann oder sie immer seltener benötigt. Von daher, glaube ich, ist es völlig logisch, wo die Reise hingehen muss, wenn man das so hört.
Absolut. Ich würde vielleicht da auch mal einen positiven Ausblick geben, wo geht denn diese Reise hin? Geht ein bisschen weg vom EV, beziehungsweise das spielt da auch eine Rolle, ist, wir haben ein Produkt, das nennen wir Zero Bills oder das energiekostenlose Zuhause. Da geht es um Gebäude, Eigenheime, die eine PV-Anlage haben, die eine Batterie haben, die eine Wärmepumpe haben, die teilweise auch ein Elektroauto Wallcharger haben. Und wir übernehmen, ähnlich wie bei Intelligent Octopus Go, wo wir auch die Steuerung übernehmen, wir übernehmen die Koordination in diesem Haus. Wir gucken, wie viel Produktion da gegen den Verbrauch, den der Kunde hat. Wir entscheiden, wann ist es sinnvoll einzuspeisen ins Netz, wann ist es besser, den Strom aus dem Netz zu beziehen. Und wir schaffen das so optimal zu steuern und zu optimieren, indem wir tatsächlich, ich glaube, es sind über 1 Milliarde Datenpunkte da berücksichtigen, dass wir den Kunden garantieren können, dass sie für 0 Euro in ihren Häusern leben und volle Energie benutzen und das Haus ist geheizt mit der Wärmepumpe und man zahlt einfach nichts mehr für seine Stromkosten. Monat für Monat und das über mehrere Jahre. Aktuell garantieren wir da 5 Jahre lang, dass das so ist. In England sind unsere Kollegen schon einen Schritt weiter, da garantieren die das schon für 10 Jahre. Das hat ein bisschen was mit Marktprognosen zu tun. Das ist die Zukunft, auf die wir zusteuern. Wir leben in der Zukunft einfach energiekostenfrei mit grünem, sauberen Strom in unseren Häusern und müssen uns wieder gar keine Gedanken über den Strom machen, sozusagen.
Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz guter Abschluss von der heutigen Episode, dass man mal sieht, wo das alles eigentlich hinführen kann. Wenn man es entsprechend umsetzt und ja intelligent regelt, dann können wir wirklich riesige Energiemengen kostenlos ernten und dann auch letztendlich den Nutzern zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hebel, um auch einfach die Akzeptanz in der Gesellschaft dafür ja zu erhöhen. Und ja, das ist doch auch ein guter Ausblick und vielen Dank, Bastian, dass du hier uns diese Einblicke gegeben hast in die Welt der flexiblen und sauberen Stromversorgung.
Sehr gerne, hat mich super gefreut. War ein sehr spannendes Gespräch. Danke.
Ja, und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bedanken wir uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freuen uns wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Und ja, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, bis dann und auf Wiederhören.